Willkommen bei einem neuen Inselmilieu-Reportage Deep Dive. Unsere Podcast-Reportagen führen Jana und mich, Yogi, ja oft an recht ungewöhnlich gewöhnliche Orte in Wien. Unsere Mission ist dabei immer Filterblasen sprengen, um das vielfältige Wien wieder etwas näher zusammenzubringen.
Bei uns gibt's gute Käsekreiner, kommt's näher, kommt's ran. Extra vom Fleischhocker, gute Käsekreiner, mit viel Käse gefüllt.
In unserem aktuellen Themenschwerpunkt geht's darum, wie Demokratie im Alltag auf der Straße funktioniert, nicht nur in Wahlkabinen. Der Würstelstand war ja schon ein Ausgangspunkt für unsere letzte Reportage, denn er gilt als sogenannter dritter Ort, wo man zusammenkommt, unabhängig von Herkunft oder sozialem Status.
Und da kommen die Leute zusammen am Würstelstand.
Ja, ist es wirklich so?
Es ist wirklich so. Ich lebe jetzt seit 25 Jahren hier in Wien und immer wieder, wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich den Würstelstand.
In dieser Podcast-Folge nehmen wir euch mit an einen dieser Orte, an Hermanns Würstelstand. Der befindet sich mitten in einer Tiefgarage im 7. Bezirk. Dort treffen sich Leute zum Stammtisch, spielen Spiele und trinken Bier. Und genau dort haben wir zu einem Live-Talk eingeladen, weil wir glauben, dass auch der Journalismus raus aus seiner Blase muss.
Wir haben Brüder dabei, wir haben Schwestern dabei. Was hast du dabei?
Wir haben zwei wahnsinnig starke Gäste in dieser Folge, die sich intensiv mit Fragen von Repräsentation und Zugehörigkeit beschäftigen. Die Künstlerin und Aktivistin Asma Ayat von Salam Order und die Rapperin und Philosophie-Doktorandin Esra Özmen von S-Rap. Ihre Musik kennt ihr sicher. Wir sprechen über die Rolle von Kunst in der Demokratie, über das Aushalten von Unterschieden und das Schaffen von Räumen. Wir haben Esra gefragt, wie sie damit umgeht, dass manche ihrer eigenen Fans Menschen wie sie am liebsten aus dem Land schicken würden. Asma hat uns von ihrer Ausstellung Euer Wien, hört zu, erzählt, die Stimmen hörbar machen sollte, aber nach nur 7 Tagen zerstört wurde. Das wirft die Frage auf, welche Stimmen möchte Wien eigentlich hören und welche nicht?
Okay, das läuft alles.
Wie ihr hören könnt, haben wir diese Folge nicht im Studio aufgenommen, sondern live vor Publikum an einem Würstelstand. Und das hört man natürlich auch.
Ich kann erstmal.
Mit unseren beiden Gästen sitzen wir vorne auf Bierbänken. Neben uns eine Garageneinfahrt. Es ist etwas frisch, deswegen lassen wir alle unsere Winterjacken an. Etwas weiter hinten trifft sich gerade der Stammtisch einer älteren Herrenrunde. Menschen bestellen Bier und eine Gruppe junger Hipster lässt sich direkt vor uns die vegane Bosna schmecken. Aber genau diese Geräuschkulisse macht die Atmosphäre, glaube ich, aus.
Ich möchte noch Danke sagen an das Team von Hermanns Würstelstand, das Team, das heute Abend hier arbeitet, aber auch Thomas und Irene, die gesagt haben, ja klar.
Esra und Asma haben viele kluge Gedanken für die Zukunft mitgebracht. Also holt euch eine Bosna, lehnt euch zurück und hört rein in diesen Deep Dive.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Deep Dive am Hermanns Würstelstand. Wenn ihr euch vielleicht gefragt habt, warum wir hier am Würstelstand einen Live-Talk machen, ist der Grund, dass uns unsere Podcast-Reportagen öfter an so ungewöhnlich gewöhnliche Orte des Alltags führen, wie hier in diesem Würstelstand. Denn wir machen Inselmilieu-Reportage. Ich bin die Yogi, mein Kollegin heißt Jana. Und wir tauchen mit diesen Reportagen in unterschiedliche Lebenswelten in Wien ein. Es ist mal der Würstelstand, mal ist es das Freibad, der Gemeindebau. Wir sind in ganz Wien unterwegs und unser Ziel ist es, mit diesen Podcast-Reportagen das vielfältige Wien erlebbar zu machen, Einblicke zu geben in verschiedene Lebensrealitäten, mit denen man oft vielleicht weniger in Kontakt ist.
Wir produzieren im Moment 3 Podcast-Reportagen über Demokratie. Und Demokratie ist ja ein bisschen so ein sehr großes Wort. Und wir möchten das gerne runterbrechen. Das heißt, wir sprechen mit verschiedenen Menschen an Orten, wo wir das Gefühl haben, vielleicht findet da gerade Demokratie statt auf eine Art. Durch Begegnungen, durch irgendwie ein Nebeneinander existieren mit verschiedenen Meinungen und Haltungen. Und das ist eben eine Podcast-Folge über die Würstelstände. Da waren wir in Wien unterwegs. Die Reportage gibt es schon. Und dann wird es noch eine Reportage geben über Demokratie im Freibad und eine über Demokratie im Gemeindebau. Genau, und weil wir Journalismus auch ein bisschen so aus der eigenen Blase rausbringen wollen, machen wir diese Veranstaltung hier im öffentlichen Raum. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil es ist ein bisschen lauter, es ist viel los. Aber ja, wir freuen uns, wenn ihr mit uns zusammen irgendwie diesen Talk lauscht und einfach auch ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmt.
Asma Ayat ist Konzeptkünstlerin, Kuratorin und Aktivistin. Asma, du hast Politikwissenschaften und Gender Studies studiert und beschäftigst dich mit Fragen von Repräsentation, Zugehörigkeit und der Dekonstruktion von Stereotypen. Mit deiner Kunst schaffst du Räume für neue Narrative und machst Perspektiven sichtbar, die oft übersehen werden. Herzlich willkommen, liebe Asma.
Genau, und nebendran sitzt Essa Özmen. Sie ist Rapperin, bildende Künstlerin und Philosophin. Yes, kenne ich auch. Und als eine Hälfte des Duos S-Rap verbindest du zusammen mit deinem Bruder, der auch heute hier ist, melancholisch-orientalische Klänge und Wiener Schmäh. Ihr zeigt damit, dass, oder wie Musik zur politischen Stimme werden kann. Schön, dass ihr beiden heute hier seid bei uns.
Ja, nein.
Genau, danke schön. Gürtelstände wie dieser hier, an dem wir heute sitzen, die haben in Wien ja eine langjährige Tradition. Es gibt rund 140 Gürtelstände in Wien und die Wiener Gürtelstandkultur wurde 2024 von der UNESCO sogar als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Dabei geht es aber nicht nur um die Wurst, sondern es geht vor allem auch um das Zusammentreffen von unterschiedlichen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem sozialen Status. Wie sieht es bei euch beiden aus? Hängt ihr öfter an Wischelständen rum?
Hallo, zuerst mal danke, dass wir da sein dürfen. Tatsächlich nicht so oft an Wischelständen, aber leider auch nur aus der Tatsache, dass es selten halale Wurst gibt oder halt nicht Schweinefleisch. Und deswegen gibt es, glaube ich, in Wien jetzt mittlerweile so ein paar, also es ist wirklich auf einer Hand abzählbar. Und wenn, dann bin ich dort. Und da gibt es einen wirklich, der, also jetzt keine Werbung, aber beim Westbahnhof, der, okay, ja, Werbung, sicher Werbung. Und der hat auch urlang offen. Und ja, und es ist so eine super, wenn man dann länger unterwegs ist und so, dann kann man dort Würste essen gehen und ja, das dann.
Da bist du auch, oder?
Ja, also dort gibt es richtig guten Käsekreiner. Wie es lieben die Muslime schon da. genau. Aber sonst, Gürtelstände waren eher, ja, wie soll ich das sagen? Sie kamen uns ja so grantig ein bisschen vor. Und die waren einfach sehr viel unter sich und diese Offenheit kommt ja erst jetzt seit ein paar Jahren, werden auch viel mehr Veranstaltungen gemacht, das Menü ändert sich etc. etc. Aber sonst von draußen finde ich Würstelstände wunderbar, ich finde das richtig schön und im Türkischen gibt es ja auch solche ähnliche Sachen, es gibt türkische Kaffeehäuser, das sind auch ja nur Türken und bei den Würstelständen waren eher nur Österreicher, glaube ich, also habe ich da was verpasst oder stimmt das nicht?
Was soll ich jetzt sagen? Also ich finde nur, die Zigarren wirklich so zum Stadtbild. Und ich glaube, in den letzten Jahren finde ich es cool, wie du gesagt hast, dass sich das dann einfach auch öffnet, auch in Richtungen von eben Leute, die vielleicht eben halal essen oder vegan essen oder jetzt nicht nur Alkohol trinken oder so, dass sie sich auch so öffnen für andere Zielgruppen der Stadt, oder? Finde ich auch.
Da sind wir ja schon mitten im Thema drinnen. Das Thema des Talks heute lautet, ist die Demokratie eh schon wurscht? Wir sitzen jetzt hier zusammen, weil uns die Demokratie offensichtlich nicht wurscht ist. Deshalb meine Frage an euch beide. Was bedeutet Demokratie für euch persönlich?
Okay. Ich beginne. Demokratie heißt für mich, dass ich für mich kämpfe und weiß, wer ich selber bin, damit ich zu mir stehen kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, durch auch, dass ich auf der Akademie der Bildenden Künstler war, wie Wissen wichtig ist. Wenn wir nicht wissen würden, was Frauen alles erlebt haben, oder gäbe es heute keinen Feminismus. Wenn Migranten nicht aufstehen würden und sagen würden, hey, das, was da draußen passiert, ist ungerecht gegenüber uns, gäbe es diese Debatte um Rassismus und Diskriminierung nicht. Wenn es gerne Asma Ayat hier gäbe, gäbe es nicht vielleicht bewusst in Kunst und Kultur die Probleme oder die Wünsche oder die Kunst von Musliminnen. Und deswegen ist für mich Demokratie einfach mitgestalten, ein Teil davon sein und ja, den Raum auch einfach mal nehmen für sich selbst.
Ja, also ich kann mich da voll anschließen. Ich glaube, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass auch für mich die Demokratie nichts Starres ist, sondern ein Prozess, wo sich auch viel verändert und wo man auch Demokratie in Zeit, in Ort, in auch in den Kontexten, in denen man lebt, auch neu denken muss und auch denken muss, dass zur Demokratie ganz, ganz viel dazu gehört. Und wenn wir aufhören, das als so einen Prozess zu denken, dann bleibt man noch irgendwo stecken und dann wird die Demokratie leider auch Menschen wurscht. Wir sehen es immer wieder, wenn es um Wahlen geht, wir sehen es immer wieder, wenn es um Partizipation geht, dass Menschen das Gefühl haben, ja bitte, das ist schon wurscht, was bringt das und so. Und genau das sollte es hier nicht werden. Weil wenn es wirklich so ist, dann ist die Demokratie in Gefahr und da müssen wir dann auch wirklich alle aufwachen und verstehen, okay, da muss was getan werden. Und deswegen, ich glaube, dass wir heutzutage ganz, ganz viele Themen einfach auch neu denken müssen und denken müssen, werden sie, also sind zum Beispiel Menschen in unserer Demokratie repräsentiert, ob das jetzt in Gesellschaft, in Politik, in Medien, Kunst, Kultur, was auch immer ist, sieht sich wirklich jeder als Teil dieser Demokratie oder nicht? Weil wenn es dann dazu kommt, dass Menschen sich nicht als Teil dieser Demokratie fühlen, dann ziehen sich Menschen zurück und dann wird es ihnen halt wurscht. Und genau da kommt dann wieder dieser Teufelskreis, wo dann wirklich die Gefahr wieder auftritt. Und deswegen, wenn wirklich wir uns die Frage stellen, ob die Demokratie wurscht ist, dann muss man, glaube ich, wissen, oh je, da klingeln schon Glocken und da muss man was tun.
Es war vor kurzem ist ein Interview mit dir und dem ÖVP-Politiker Wolfgang Sobotka in der Zeit erschienen. Das ist ein Gespräch, das vielleicht manche überrascht hat, gerade weil ihr sehr unterschiedliche Hintergründe, Haltungen und Perspektiven mitbringt. Und trotzdem hast du an einem Punkt oder am Ende des Gesprächs gesagt, ich habe das Gespräch jetzt gefeiert. Zumindest stand es so im Artikel drin. Genau. Warum war oder ist es dir gerade jetzt wichtig, solche Gespräche zu führen mit Menschen, die einen politischen oder gesellschaftlich vielleicht eher fern sind?
Also ich habe das Gespräch gefeiert aus einer Sicht aus. Es gab Freiheit und ich glaube, das war der Raum, dass Corinna Milborn mich eingeladen hat. Die hat mich schon vor 10 Jahren eingeladen, die war mir jetzt auch nicht fremd. Wir haben mit Sobotka einfach in die Fresse gesprochen. Also er mir, ich zu ihm so. Ich habe gesagt, können Sie nachts schlafen? Er meinte, Politiker ist immer schwer. Dann ist er mit seinen Migrationsthemen gekommen, aber ich musste überhaupt kein Blatt vor den Mund halten. Und das fand ich schon, als ich auch aus dem Raum rauskam, habe ich zu Enes auch gesagt. Ich habe gesagt, Österreich hin und her, aber das haben wir in Österreich echt geschafft, dass wir über manchen Themen wirklich auch gut reden können. Nicht immer, aber in dem Fall hat das gut gepasst. Die sind zwar richtig unterschiedliche Menschen. Ich habe auch an dem Tag gesagt, ich glaube, ich habe eine Künstlerseele und sie hat Politikerseele. Wir sind nicht gleich, wir haben unterschiedliche Wege. Aber ich finde es auch schön, einfach ehrlich zu sein und darüber zu reden. Und es gab mir nachher das Gefühl so, boah, ich habe das jetzt Wolfgang Sobotka gesagt. Ihr lasst es jetzt weg, er weiß, was ich denke.
Das könnte echt eine Line sein für einen neuen Rap. Du hast ich habe eine Künstlerseele und eine Politikerseele, hast du dann gesagt? Aber wir gehen beide 2 verschiedene Wege. Das ist echt, das müsstest du in deinen neuen Song einbauen, finde ich.
Aktuell hat man ja öfters das Gefühl, dass sich die Fronten verhärten und dass die Gesellschaft nicht nur polarisiert ist, sondern dass sich immer tiefere Gräben spalten. Asma, du beschäftigst dich in deinen künstlerischen und aktivistischen Projekten oft mit der Frage, was wir trotz aller Unterschiede voneinander lernen dürfen und auch was wir fair lernen sollten. Worauf bist du da gekommen in deiner Auseinandersetzung?
Also für mich war das auch so wichtig, das künstlerisch umzusetzen, weil Kunst und Kultur waren immer schon Methoden und immer schon Tools, die, wenn Politik, wenn Gesellschaft, wenn wir in Zeiten leben, auch ein Problem. Und das ist leider auch etwas, wo wir heute leider ganz, ganz viele Institutionen und Häuser sehen, dass sie dann nur für bestimmte Menschen gemacht werden, sodass sich ganz, ganz viele Leute nicht mehr angesprochen fühlen. Und umso mehr feiere ich das, wenn es dann auch Initiativen und Arbeiten und auch Personen und Individuen gibt, die genau das durchbrechen, auch wie zum Beispiel Esra und Enes in ihrer Musik, aber ganz, ganz viele andere Initiativen, die diese Stadt ausmachen und die zeigen, in dieser Stadt gibt es so viel mehr Stimmen, in dieser Stadt passiert so viel mehr und genau das ist die Demokratie und genau das ist das, was einfach auch ein demokratisches Zusammenleben und ein plurales Zusammenleben ausmacht.
Genau, Esther, ich möchte nochmal zurückkommen auf das Interview in der Zeit. Du hast so viele schlaue Sachen gesagt. Das nehme ich jetzt hier zum Anlass. Oder interessante Sachen. Du hast gesagt, ich habe Fans, die mich normalerweise ausgrenzen würden, die Menschen, die mich am liebsten abschieben würden. Trotzdem hören sie meine Musik und sind manchmal sehr liebe Menschen. Ich finde das eine sehr starke Aussage, weil ich überlege so, will ich gerne, dass mein Fan mich theoretisch gar nicht im Land haben möchte, irgendwie so. Und da ist so die Frage, wie gehst du persönlich damit um und wie schaffst du es trotzdem, diesen Fan wertzuschätzen?
Ich glaube, wir haben in Kunst und Kultur vieles geschafft. Also wir reden sehr viel über Feminismus, Rassismus, Diskriminierung. Was fehlt, ist die Klasse. Und ich bin in einem Gemeindebau aufgewachsen. Ich bin unter FPÖ groß geworden, leider auch teils. Und ich kenne Klassensysteme sehr, sehr gut. Und ich glaube, manchmal ist mir ein FPÖler, der aus sozusagen schwierigen Verhältnissen kommt, lieber als eine Weißtürkin, die richtig mit viel Kohle zum Studieren hergekommen ist und von oben ab runterschaut. Und wenn ich merke, Klasse verbindet uns, gibt mir das trotzdem ein gutes Gefühl, obwohl ich gegen die Werte bin, und das spreche ich auch in meiner Musik aus, und wenn diese Personen meine Musik anhören, obwohl ich sage, dann finde ich es schön, dass wir uns trotzdem irgendwie auf irgendeiner Ebene feiern können. Ja.
Welche Verantwortung hat Kunst heute in der Demokratie? Stellt ihr euch diese Frage?
Voll, absolut. Ich habe eh schon vorher ein bisschen mehr dazu gesagt. Also sie hat eine enorm große Rolle und ich glaube, das, was wir auch ein bisschen mehr sehen und lernen müssen, das hat Esther eh schon ein bisschen angesprochen. Wenn man sagt Demokratie, dann heißt das auch, dass man es aushält, dass einfach eine Demokratie plural ist und dass eine Gesellschaft plural ist und dass wir unterschiedlich sind. Und das heißt nicht, dass wir diese Unterschiedlichkeit irgendwie abschaffen oder diese Vielfalt abschaffen. Das heißt auch, dass ich vielleicht hier nächstes Mal bei einem veganen Bosnier noch mal sitze und mit jemand gegenüber, der eine andere Meinung hat, aber wir auch diese unterschiedlichen Meinungen aushalten und sagen können, okay, passt, es gibt einen Platz für dich, es gibt einen Platz für mich und ich lasse das zu. Und ich glaube, die Gefahr ist, wenn man dann, und das ist das, was ich bei Esther als Beispiel so schön fand, die Gefahr ist, wenn man dann plötzlich sagt, nein, es hat keinen Platz und eine Person muss weg oder die kann hier nicht bleiben. Und ich glaube, das ist das, was du auch so gut bei dieser Frage eingebracht hast. Die Gefahr wird dann, wenn man sagt, nein, dann müssen Leute weg oder gehören Leute abgeschoben oder es geht nicht oder das hält es nicht aus. Weil da beginnt man dann einfach auch nicht nur selektiv zu werden, sondern auch wirklich Existenz von Menschen abzusprechen. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach auch in einer Gesellschaft viel mehr einbringen müssen. Dass man mit Vielfalt leben lernt, mit einer pluralen Gesellschaft leben lernt und nicht, dass wir alle gleich werden. Weil gleich werden ist langweilig, gleich werden ist fad, gleich werden wird auch nicht funktionieren. Aber wir müssen lernen, wie geht man damit um und wie lebt man mit dem, dass wir einfach auch unterschiedlich sein können und das auch okay ist. Es wird nie gehen, dass wir alle gleich sind. Und ich glaube, das ist das, was leider einfach noch sehr fehlt und wo ich schon denke, dass die Kunst eine enorm große Rolle haben kann, wenn einfach auch Kunst- und Kulturverantwortliche in diesem Land das auch verstehen und ernst nehmen und nicht Vielfalt so als, also ich habe das Gefühl immer wieder, dass Vielfalt so eher als, man tut sich mal ein bisschen vor so, also eine Diversitätsschiene, keine Ahnung, dann sagt man ein bisschen, ah ja, nett, da bei unseren Plakaten gibt es eine Frau mit Kopftuch und eine schwarze Person und jemand, der, und dann hat man das Programm in mehreren Sprachen, aber dann gibt es auch nur die ein paar Sprachen, die schön und anerkannt sind und die anderen, das geht nicht. Und es ist ein bisschen so ein Charity-Programm. Man hat das Gefühl, man tut was Gutes, indem man Diversität und Vielfalt fördert. Aber das ist nichts Gutes. Das ist einfach das verdammte Recht von ganz, ganz vielen Menschen in diesem Land, die Steuern zahlen und diese Häuser, die diese Steuern empfangen, dass sie in ihrem Programm auch die Gesellschaft abbilden in ihrer Vielfalt und nicht nur die abbilden, wo man glaubt, dass die Gesellschaft so ausschaut. Und sorry, wenn wir über Wien reden, Wien ist nicht mehr nur weiß und männlich und cis und spricht nur eine ganz, ganz... Wien ist so vielfältig. Ich glaube, immer die Hälfte der Wiener SchülerInnen haben einen Migrationshintergrund. Und da kann es einfach nicht sein, dass diese Häuser noch immer nur das abbilden, was sie glauben, wie die Gesellschaft ausschaut. Und ich glaube, deswegen, Kunst hat enorm eine große Rolle und Potenzial. aber es muss wirklich mal genutzt und wirklich auch eingesetzt werden.
Wir haben uns vor circa einem Monat das letzte Mal gesehen, und zwar bei einer Ausstellung Wien Eurer hört zu im 15. Bezirk am Schwendermarkt. Und da hat jetzt ihr, du und deine Kolleginnen von diesem Projekt eine sehr ähnliche Mission wie wir bei Inselmilieu, nämlich Perspektiven und Stimmen hörbar zu machen, die man teilweise oft weniger hört, die oft überhört werden. Bevor ich dazu komme, was danach noch passiert ist, was war denn eure Message? Was soll Wien hören?
Eigentlich war unsere Message, dass Wien ganz, ganz viele Stimmen und Geschichten noch zu bieten hat, die einfach noch nicht den Platz finden. Und uns war es eben wichtig mit dem Projekt, dass es auch nochmal in der Öffentlichkeit den Platz finden, weil, ich meine, die Diskussion ist erst nach dem Projekt gekommen, aber die ist auch in Österreich angekommen mit dem Stadtbild und wer passt zum Stadtbild und wer nicht. Und es ist ja nicht nur das Bild, sondern auch das Gehörte. Und wir sehen das leider in ganz, ganz vielen Debatten, auch jetzt rund um das Kopftuchverbot, wo man wirklich ganz explizit bestimmte Stimmen, bestimmte Bilder in der Stadt nicht haben möchte. Und ich finde das immer so witzig, weil als unsere Eltern oder Mütter nach Österreich gekommen sind und für dieses Land geputzt haben, in Fabriken gearbeitet haben oder sonst irgendwo und noch nicht sichtbar waren, hatte man noch gar kein Problem damit, dass diese Frauen Kopftuch getragen haben. Aber jetzt, wo diese Frauen irgendwo sichtbar sind, Lehrerinnen sein wollen, Anwältinnen sein wollen, Künstlerinnen, was auch immer, und auch Positionen einnehmen, die auch viel Sichtbarkeit und viel auch ihre Stimme gehört wird, plötzlich diskutiert man über die Kopftücher und das, was sie tragen und wie sie reden und welche Sprache sie sprechen und so weiter. Und das zeigt für mich einfach, dass es neben dem, dass das alles auch sehr sexistische Debatten sind, sehr rassistische Debatten sind, dass es da einfach um Macht geht, um Klasse, wie Esra gesagt hat. Das sind Menschen, die man einfach auf einer bestimmten Hierarchie haben möchte, und wenn sie aufsteigen oder diese Hierarchien sich ändern, man plötzlich ein Problem damit hat. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn Menschen das nicht verstehen und nicht verstehen, um was es da wirklich geht, und auch zusammen anpacken und nicht nur Betroffene da anpacken, weil einfach nicht verstanden wird, um was wirklich geht. Voll. Und deswegen, das sind Dinge, die wir mit diesem Projekt ansprechen wollten, Geschichten von Menschen, die einfach erzählen, um was geht es denn in der Stadt. Und es waren verschiedene, es waren Fotoporträts, vielleicht die das Projekt nicht kennen, aber man konnte auch mit QR-Codes durchgehen, man konnte sich Sprachnachrichten, also Botschaften, da waren Esra und Alice auch dabei, Botschaften anhört, die Leuten wichtig ist. Esra hat über die Liebe zum Chai gesprochen, Alex hat über ihre Liebe zu Wien gesprochen, Isabel Frey hat ein jiddisches Lied gesungen. Es war wirklich ganz, ganz verschieden und ganz, ganz unterschiedlich. Und man war wieder ein bisschen so durch eine Galerie, durch den Bezirk mit Illustrationen von Esma Bosniakovic und konnte einfach vielleicht eine andere Seite von Wien sehen, die man vielleicht sonst nicht so immer sieht oder auch hört.
Genau, ihr habt es jetzt ganz nett ausgestellt gehabt. Ihr habt so einen Gang tapeziert mit den Porträts von verschiedenen Personen, mit den QR-Codes, wo man sich die Sprachnachrichten anhören konnte. Und nach nur 7 Tagen ist das alles wie weggewischt gewesen. Ja. Wien wollte nicht zuhören, sondern wollte die Stimme zum Schweigen bringen. Und jemand hat diese ganze Ausstellung einfach abgekratzt, abgewischt. Es war nach 7 Tagen nichts mehr von dieser Ausstellung zu sehen. Was hat das mit euch gemacht und wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, zuerst war es mal ein großer Schock. Wir haben so viel gearbeitet. Und natürlich, also es war neben dem, dass es Kraft, Energie, Gedanken und wir uns auch darauf gefreut haben, war es wohl so ein Schock gegenüber den Personen, die wir da ausgestellt haben. Also es waren noch wirklich enorm bedeutsame Positionen, Stimmen, Menschen, die wirklich, also auch Positionen, wo ich auch mir gedacht habe, oh mein Gott, dass die genau diese Stimmen jetzt auch da weg, also zerstört und weggenommen werden, war auch für mich sehr, sehr schmerzhaft. Aber es hat mich einfach auf eine größere Frage gestellt, und zwar, warum möchte man einfach bestimmte Stimmen in der Stadt nicht hören? Und leider ist das auch keine Neuigkeit in Wien. Es wurden in den letzten Jahren einige Ausstellungen im öffentlichen Raum zerstört, die auch sehr, sehr heikle Themen angesprochen haben. Ich erinnere an die Ausstellung am Ring zum Thema Gewalt an Frauen, die ebenfalls zerstört wurde. Oder ein paar Jahre davor wurde auch die Ausstellung über die Holocaust-Überlebenden in Wien zerstört, wo wir damals sogar eine Mahnwache gemacht haben, um sie zu beschützen, wo Hakenkreuze drauf geschmiert wurden und so weiter. Und das zeigt einfach, dass wir uns, und das ist das, wo wir auch jetzt gerne da nochmal weitermachen möchten, einfach auch überlegen, darum, also was möchten wir auch machen, um auch Stadtleben im öffentlichen Raum nochmal zu thematisieren und einfach auch nochmal bewusst auf Zeichen setzen, dass es da einfach auch mehr braucht. Also da, wir überlegen uns gerade, was für ein Projekt wir da auch anschließen können oder auch Diskurse, weil wir einfach gemerkt haben, das ist leider keine Ausnahme und da muss man einfach drüber reden. Weil ich möchte jetzt einfach mal die Behauptung so im Raum stehen lassen. Ich weiß nicht, ob eine Ausstellung von einem weißen Mann zu irgendeinem anderen Thema dasselbe erlebt hätte oder wo man sich nicht gedacht hätte, boah, das ist Kunst, das muss man schauen. Und deswegen, man muss sich halt auch überlegen, welche Stimmen können im öffentlichen Raum stehen und welche nicht. Esra wird unruhig, ihr müsst jetzt eine Frage stellen.
Okay. Alles klar. Wir sitzen hier gerade an einem sogenannten dritten Ort. Wisst ihr alle, was dritte Orte sind? Nein, dann erkläre ich es euch. Super. Dritte Orte, das sind Orte, die weder das Private sind, also nicht zu Hause, noch die Arbeit oder eine Behörde, also keine Funktion haben, so als solches, sondern das sind Orte, die irgendwie dazwischen sind, wo man einfach zusammenkommen kann, wo es theoretisch keine Regeln gibt. Natürlich gibt es immer irgendwelche Regeln, aber keine ausgeschriebenen Regeln. Und dazu zählen zum Beispiel auch Parks oder eben Würstelstände oder öffentliche Räume, die man sich aneignet. Was sind für euch persönlich solche dritten Orte und warum sind sie so wichtig, abseits von klassischen Institutionen?
Naja, für mich ist es der Ückenplatz, ganz speziell Café International, CI, Ando. Das sind meine Lokale, wo ich kontinuierlich bin. Es ist für mich einfach, für mich ist das Heimat. Wenn man mich fragt, was Heimat ist, sage ich, es ist kein Ort für mich, sondern ein Gefühl. Und diese Gefühle bekomme ich manchmal, wenn ich unterwegs mit einem Bruder bin, in einem Ort irgendwo oder am Üppenplatz oder beim Basketballspielen. Ich spiele sehr gerne. Parks sind für mich auch sehr, sehr wichtig. Das sind die Orte. Aber was ich gemerkt habe, sind diese Orte immer mit gewisser Vielfalt zu tun. Was mich auch, was Asma vorher gesagt hat, was mich ein bisschen an Österreich nervt, ist, es gibt eine Realität. Arsch echt. Dass Vielfalt unsere nackte Zukunft ist. Das ist es. Also es wird vielfältig sein. Da gibt es hier Ausweg. Und statt die ganze Zeit in der Politik über Themen zu reden, wie man uns abschafft und abschiebt, sollte man eher mit uns reden und sagen, ey, wir leben hier doch mit euch. Dann können wir euch auch Tipps geben, weil wir bleiben, wir gehen halt nicht. Das sollten Sie schon checken, weil ich bin schon die dritte Generation, mein Neffe ist schon die vierte Generation und hoffentlich gibt es noch fünfte und sechste und irgendwann mal wissen wir eh nicht mehr, woher unsere Ur-Ur-Ur-Großeltern kamen. Deswegen lernt mit uns zurechtzukommen. Asma gibt sehr gerne Workshops drauf. Ja, das ist die pure Wahrheit. Also es ist nicht mehr nur die Farbe oder das. Das geht sich nicht heutzutage nicht mehr aus.
Ja, voll. Kann ich wieder nur anhängen. Ich glaube auch nochmal aus dem Bereich, wo ich komme, also aus dem Kunst-Kultur-Bereich, denke ich, sind für mich so dritte Räume. Und das ist das auch der Grund, warum wir Salam Eula damals gegründet haben, weil wir das Gefühl hatten, wenn man über Kunst und Kultur in Österreich redet, dann denkt man nur so an die Volksoper oder das Theater oder die ganzen Museen. Und natürlich sind das sehr, sehr wichtige Räume für österreichische Kunst und Kultur. Aber wir hatten das Gefühl, dass für ganz, ganz viele Menschen dieser Stadt es ganz viele andere Räume gibt, wo ebenfalls Kunst und Kultur stattfindet, aber die werden überhaupt nicht beachtet. Und das ist für uns Park, das sind für uns Community-Räume, das ist für uns ganz, ganz viele andere Räume, wo sich auch ganz stark auch Menschen mit Migrationsbiografie einfach ihre Räume schaffen, weil sie auch teilweise in diesen Spaces noch gar keinen Raum haben. Und dass wir einfach auch nochmal das Weiterdenken ist, denke ich, für mich voll wichtig. Und ja, für mich waren solche dritten Räume immer auch wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Spaces, wo wir einfach am Wochenende abgehangen sind. Also bei mir war es halt leider nicht so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber also mein Vater oder meine Mutter haben mich jetzt nicht am Wochenende ins Museum genommen und irgendwelche Theaterabende und so. Das war dann in der Schule später mit der Laura, unserer Deutschlehrerin, die hat uns wirklich jeden Monat irgendwo hingebracht. Aber wir waren dafür, aber ich würde nicht sagen, dass wir kulturfern waren oder kunstfern waren, aber wir haben ganz andere Räume gehabt, wo wir das einfach auch
mitbekommen habe.
Ja, dort, wo wir damals abgehangen sind, macht man jetzt Kurzausstellungen.
Ja, und das ist jetzt cool. Und das ist das Coole. Jetzt ist es cool, bei uns abzuhängen, wenn wir cool sind, oder?
Ja, voll. Jetzt könnte ich mir zum Beispiel auch einen Podcast in einer Shisha-Lokal.
Und ja, voll.
Das wäre jetzt heute Kunst. Doch voll abhängen.
Ja, eben. Und das ist es. Ja. Und ich glaube, das ist halt jetzt, warum auch die Mieten im 16. Bezirk teurer geworden sind.
Ja.
Weil sie alle am Ippenplatz abhängen.
Der eine hat mir gesagt, ey, Esras, ich habe damals vor Jahren den Song angehört, oh, Teka, was mein Ghetto? Und dann bin ich nach Oftokrin gezogen. Ich war so, fuck, scheiße.
Ja, mein Lieblingsverläufel stand, ich habe ihn auch zu oft auf Insta gepostet. Jetzt hängen sie alle dort ab und ich bekomme keinen Tisch mehr.
Deswegen, wenn ich in Oftokrin was mag, sage ich das niemals erstmal weiter. Ein paar Orte müssen für mich bleiben.
Ja, sie wollten mir ihren Lieblings-Second-Hand-Laden noch nicht verraten, weil sie Angst hat, dass ich ihn auf Insta poste. Auf jeden Fall, teils nicht alles. Nein, Spaß. Aber das ist es. Also ich glaube, dritte Räume, und ich glaube, das entwickelt sich dann auch wieder. Und das werden dann vielleicht dann die Räume, die eigentlich die Ersträume werden oder die Räume. Und ich glaube, das ist halt genau das, dieses Prozess, dieser Prozess in der Demokratie, in der Vielfalt, aber erst wollen wir was sagen.
Ja, ich will nur eine Sache wegen Demokratie sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir vor allem ja, in Österreich oder in europäischen Ländern sehr stolz auf die Demokratie sind. Aber man darf nicht vergessen, dass Hitler demokratisch gewählt wurde. Also wir müssen immer ein Auge drauf haben. Demokratie ist nicht etwas Natürliches, die ganze Zeit im Guten ist, sondern das kann auch ganz schlecht mal woanders hinkippen. Gerade gibt es Kriege, die demokratisch gefördert werden. Die werden demokratisch gesagt, ja super, finanzieren wir doch mit Waffen und so weiter und so fort. Deswegen muss man auch immer checken, sind wir noch demokratisch überhaupt? Ist die Welt gerade wirklich demokratisch oder nicht?
Die Würstelstandfolge liegt übrigens bei den Tischen aus. Es gibt, wir haben da diese kleinen Kärtchen, da könnt ihr den QR-Code scannen und kommt direkt zur Podcast-Folge. Der dritte Teil allerdings wird im Gemeindebau spielen. Und du bist aus dem Gemeindebau, aus Otterkring. Und da würde mich natürlich interessieren, wie war für dich das Aufwachsen und das Zusammenleben in deinem Gemeindebau?
Boah, also es gibt zwei Sachen. Die eine, die wunderschöne, und die andere, die Schwierigkeiten. Also das Schöne ist wirklich, wir sind ja in so Gastarbeiterwohnungen groß geworden, mein Bruder und ich. Also es war so ein Zimmer, Küche, WC, war im Gang und Dusche gab es gar nicht. Und damals sind wir so mit dem Auto immer rausgefahren und mein Papa hat immer gesagt, schau, meine Tochter, das sind Gemeindebauten, das sind die schönen Wohnungen. Also deswegen war es für uns wirklich so, kleine Paradieswohnungen, und als ich die Tür geöffnet habe mit Ennis und so drei Zimmer gesehen haben, jeder dein Zimmer für sich, war das einfach absurd. Das ist mal das Schöne dran und mit diversen Möglichkeiten. Wir hatten eine Bibliothek etc. etc. Das andere war einfach miteinander wohnen, weil ich glaube, früher war es halt sehr Mehrheit Österreicher drinnen, dann kamen immer Migranten und ich bin ja einfach leider in einer Stiege aufgewachsen, oder im ganzen Bau, wo wir 20 Jahre lang die ersten paar Jahre versucht haben zu grüßen, da kam nichts zurück und danach gab es einfach nur Ignorieren. Und jetzt wohne ich in einem anderen Gemeindebau und ich dachte mir, vielleicht bin ich jetzt so Kunstkultur offener Bürger. Es ist das gleiche System. Leider sind die Menschen einfach auch viel mehr von Armut betroffen, Arbeiterklasse etc. etc. haben auch andere Probleme. Und die Stimmung ist oft nicht so gut gewesen. Also die Gemeindebauten so außen gezeigt werden, so Vielfalt, lieb miteinander, ist ein Bullshit. Also die Türken leben da, die Österreicher da und die Serben dort, aber irgendwie schon an einem Ort.
Ich finde es auch cool, dass ihr das am Gemeindebau macht. Ich finde, man sollte einfach dort viel mehr stattfinden lassen. Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, der Hof war wirklich mein zweites Zuhause. Also wir haben so viel im Hof gemacht und es war immer cool, weil, also ich kenne das auch, wo du sagst, jede Familie alleine, aber dass die Kinder dann so zusammengekommen sind und dass man dann so befreundet war mit den anderen Kindern und dass man dann dadurch irgendwie dann auch wirklich vielleicht auch dann Dinge mit nach Hause genommen hat, die dann zu Hause dann wieder so zu neuen Diskussionen oder einfach auch zum Anfang was Neuem geöffnet haben. Das war cool, weil man dann die Kinder
Dann waren wirklich alle, die Aisha war befreundet mit der Esme, mit Angelika, also die waren dann wirklich alle im Hof zusammen und das war dann wirklich schön, dass man dann sagt, hey Mama, ich nehme jetzt mal die Angelika mit nach Hause oder hey, der Herr, ich will jetzt den Namen beraten, für die oder den Hausmutter geholfen. Und das war wirklich schön, dass dann der Herr Muschner, wenn Sie das mal hören wollen, Sie haben mich so gerettet bei den Hausmutter. Erfahrungen habe ich leider nicht hier. Ja, also bei uns war es schon cool, aber ich muss auch sagen, also wir hatten 2 15. Und die hatten aber auch 2 Familien, bist du deppert, die waren so rassistisch, die haben, wie oft wir die Polizei angerufen bekommen. Das war so arg. Das, also, und deswegen, aber es war so ein schönes kleines Zuhause, wo man einfach sich dann viel mehr mit dem Gemeindebau definieren konnten als Zuhause, also jetzt als Heimat. Also du warst einfach, dein Gemeindebau war dann, woher kommst du? Von dem Gemeindebau. Und deswegen, also ich glaube, bei dir war es auch so, oder?
Es würde gerne noch kurz sprechen über den Rap und deine Musik, den du als politisches Sprachrohr nutzt. Ich habe auch gelesen, du studierst Philosophie und beschäftigst dich in deiner Doktorarbeit mit Rap und Stadt. Kannst du uns was über diese Arbeit erzählen und auch was du transportieren willst mit deiner Musik?
Also ich bin in Wien aufgewachsen. Damals habe ich sehr viel auch Rap mitbekommen und mitgehört. Vor allem waren das so migrantische RapperInnen, die aus vor allem 16. oder 20. Bezirk begonnen haben, Rap zu machen. Das hat mich eigentlich damals voll motiviert, auch Musik zu machen, wo ich zum ersten Mal gehört habe, jemand sagte, ich bin ein Ausländer. Ich so, wow, das bin ich auch, etc. etc. Damals, danach habe ich begonnen, Kunst zu studieren. Und während ich mein Diplom machen wollte, habe ich gemerkt, die sind nirgends zu sehen. Und wenn etwas nicht archiviert wird, ist es so in der Geschichte, als gäbe es die Geschichte gar nicht. Und wir fehlen so sehr in Geschichten, wir fehlen so sehr in Geschichtsbüchern, im Unterricht, etc., etc. Man tut so, als gäbe es die Geschichte nicht. Ich frage mich immer, man sagt, ich wäre die erste türkische Rapperin in Österreich. Bin ich es wirklich? Oder haben das die anderen türkischen RapperInnen nicht in die Bücher geschafft? Deswegen habe ich die Verantwortung für mich übernommen und mir gedacht, ich schreibe meine Doktorarbeit genau über dieses Thema, nehme diese Leute rein. Bildungssystem, habe ich sehr viel darunter gelitten, deswegen ist das Bildungssystem ein großes Thema. Alle migrantischen Kinder wurden irgendwie mit ADHS diagnostiziert, dann in den Sonderschulen empfohlen, etc. etc. Wir haben wirklich die schmutzige Seite von Österreich wirklich hardcore erlebt. Also jetzt ist alles schön, jetzt sind wir erwachsen. Ich verdiene mein Geld, Kunst, Kultur, super. Aber wenn du ein kleines Kind bist, der 6 ist, wo dir jeder sagt, du bist fremd, du bist fremd, du bist fremd, dann deine Lehrerin 5, Sonderschule, deine Zukunft schaut schlimm aus, etc., etc. Ja, war Österreich nicht so schön. Aber mittlerweile, dank Kunst und Kultur, ist es schön.
Genau, wir kommen schon zum Ende von diesem ersten Teil des Gesprächs und dann öffnen wir auch die Runde. Als letzte Frage von uns, ihr bezeichnet euch beide selber als Konzeptkünstlerinnen. Welches Konzept hättet ihr denn für die Zukunft der Demokratie und wie kann das in Österreich ganz praktisch aussehen?
Voila, ich bezeichne mich nur so, weil auf der Uni haben sie uns so genannt, oder?
Ja, mich auch. Konzeptuelle Künstler.
Ja, gell? Und dann das die ganze Zeit geändert.
Invention war es postkonzeptuell, dann war es konzeptuell. Ich habe 5 Jahre lang gebraucht, bis ich meiner Mama erzählt habe, was postkonzeptuell
ist. Ich sage es ihr gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was du machst. Ich sage einfach, sie sieht, ich mache was Gutes. Ich mache, wie geht's gut?
Aber ich habe jahrelang gesagt, dass ich Lehrerin bin in der Kunstakademie.
Wirklich?
Das war der Job, den sie verstanden haben, leider.
Okay, sehr gut. Na, also meine Mama feiert das schon mittlerweile, aber sie sagt mir noch immer, jetzt wo du einen Doktor machst, kannst du mir zumindest Rezepte verschreiben, wenn ich krank bin? Ich habe gesagt, na, ich weiß nicht, können die vielleicht ein paar Songs singen?
Letztens fragt meine Mama mich, aber Esra, was macht Asma jetzt wirklich?
Ja, also, überlassen wir mal eine eigene Podcast-Folge. Konzept, ich glaube, unser Konzept muss sein, dass wir einfach verstehen, dass eine Demokratie etwas ist, an der wir arbeiten müssen, an der wir gemeinsam anpacken müssen, an der wir auch mal vielleicht auch wirklich um uns schauen müssen, wer fehlt, wer ist nicht dabei, beim Reden, beim Mitgestalten, beim Mitbestimmen und vielleicht einfach wirklich, wenn man das nächste Mal am Würstelstand sitzt, sagt, okay, wer ist denn nicht da und wer kommt nicht zum Würstelstand oder wer kommt nicht im Schwimmbad oder wer kommt nicht ins Beisel oder wo auch immer wir sind und einfach denkt, warum sind diese Menschen nicht da gleich? Und
Ja, ist auch gut, aber dass man zumindest die Möglichkeit hat zu kommen. Und deswegen, ich glaube, solange man einfach auch mitdenkt, wer fehlt am Tisch, und ob ich dann vielleicht auch nicht das, was auf dem Tisch angeboten wird, auch mal vielleicht ändere, damit mehr Menschen kommen, oder ob der Tisch größer werden muss oder noch mehr Stühle dazugestellt werden, oder ob ich mich vielleicht vom Tisch mal wegsetze, damit jemand anderer sich hinsetzt. Das sind ganz, ganz viele Konzepte, die man da angehen kann, um einfach die Demokratie für alle zu machen und nicht nur für ganz, ganz wenige. Genau.
Was mich für die Zukunft wünsche, oder konzeptuell. Also konzeptuell kann ich nichts machen, aber ich habe einen Wunsch für die Zukunft an ÖsterreicherInnen. Bitte mehr lachen, mehr kommunizieren, fröhlich sein. Also mich nervt mittlerweile schon dieses Grantige, die ganze Zeit, wirklich. Ich fühle mein Leben wie so Super Mario, ich gehe auch geh raus. Und irgendwie bekomme ich die ganze Zeit so Bausteine, die mir meine Laune wegnehmen wollen. Deswegen finde ich immer, wichtig ist, dass man keine Zukunftsangst hat. Weil Angst macht uns einfach, entweder wir starren oder wir kämpfen. Aber es bringt echt nicht so viel. Sondern einfach ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen an das Gute glauben. Heute kämpfen, damit es gut wird. Und sonst ein bisschen loslassen, glaube ich. Weil sonst wird das Leben zu bitter und unschön. Und für die Zukunft würde ich mir noch eine Sache wünschen, dass wir so Rollen tauschen. Also so arm mit reich. Ich hätte schon gerne auch reich sein wollen. Wirklich so ein paar Ferraris, dann so, hey Asma, wir fliegen heute nach New York, aber mit Privatjet. So das, und die können dann in mein Gemeindebau, in meine Einzimmerküche-Wohnung reinkommen. Einfach mal tauschen.
Ja, sehr schön.
Gute Abschlussfrage. Dankeschön.